Geschwister, wir haben es eben schon gehört, wir werden heute über das Gebet nachdenken und vor allem, wie unheimlich vielfältig Gebet sein kann und dafür sensibel machen und euch ermutigen, euren eigenen ganz persönlichen Weg im Gebet zu finden und immer wieder neu auch zu fragen, was ist jetzt gerade dran? Wie begegnet Gott mir gerade am besten? Wie höre ich ihn am besten? Ich muss dazu sagen, dass das Thema so vielfältig ist, dass ich nur ein paar Aspekte davon heute anreißen kann. Und es wird vor allem heute nicht darum gehen, wie sehr Gebet wirklich wirkt, was von Gebet ausgehen kann und was Gebet für eine Wirkung entfalten kann. Das ist ein ganz eigenes Thema, was man sehr gerne nochmal in einer Predigt behandeln kann, aber das wird heute nicht das Thema sein. Aber nur weil ich es nicht erwähne, heißt es nicht, dass es nicht stimmt. Ja? Also ich erwähne es nicht, aber das Gebet hat viel Kraft und wirkt viel. Gebet ist jede Form menschlicher Kommunikation mit Gott und Christus. Es ist der Ausdruck der Beziehung, die wir zu Gott haben und die Gott zu uns hat. Im Alten Testament kommt das Wort Gebet selber 80 Mal vor und das Verb beten 85 Mal. Das ist an sich, dadurch, dass das Alte Testament sehr groß ist, nicht besonders viel. Aber die Tatsache an sich, dass Menschen mit Gott reden, dass Gott zu den Menschen spricht, dass sie auf ihn hören, kommt in diesem Buch fast durchgängig vor. Von Abraham und Mose bis zu den Propheten können wir das immer wieder lesen, wie die Menschen zu Gott sprechen und wie Gott zu ihnen spricht. Dann das Buch der Psalmen. Es ist ein Buch, in dem selber 150 Lieder oder Gebete an sich schon stehen, wo wir uns von inspirieren lassen können, drauf hören können, lesen können, wie Menschen zu Gott gebetet haben. Und darin ist das Gebet in all seinen Facetten schon fast enthalten. Es gibt Lob und Dank, es gibt Fürbitte, das Lob vom Einzelnen und das Lob des ganzen Volkes oder wie wir jetzt vielleicht auch sagen würden, einer ganzen Gemeinde, einer ganzen Gruppe. In dem Psalm finden sich auch Zweifel und Ängste wieder, auch Wut und Rachegedanken, ausgedrückt dann in der Klage oder sogar in der Anklage Gott gegenüber. Das macht deutlich, dass ich im Gebet wirklich alles ausdrücken kann, was uns beschäftigt. Es ist zum einen unsere Anerkennung und unsere Achtung Gott gegenüber, dass er Gott ist, dass es Gott gibt. Ehrfurcht vor seiner Existenz, seiner Größe und den Taten. Aber auch unsere Gefühle, dass wie wir uns gerade fühlen, wie wir uns befinden, unsere Ängste und Sorgen. Und auch unsere Bedürfnisse oder die Bedürfnisse von unseren Mitmenschen. Alles, was unser Leben beschäftigt und umfasst, was uns ausmacht, wird in der Beziehung zu Gott in einem Gebet oder kann in einem Gebet vor ihn gebracht werden. In dem Psalm, wie gesagt, lesen wir das als vorformulierte Worte. Und viele Menschen durch die ganze Kirchengeschichte durch haben immer wieder darauf zurückgegriffen, haben diese Worte gelesen, haben sie selber gebetet und sie wurden zum eigenen Gebet. Und obwohl diese Worte schon so alt sind, sind sie immer noch hochaktuell. Nicht immer finden wir uns in dem Psalm wieder, aber es gibt Zeiten oder es gibt bestimmte Psalmen, in denen wir uns sehr wohl wiederfinden können. Und ich finde, gerade die Psalmen machen deutlich, dass es wirklich kein Tabu gibt. Diese Rachegedanken, die wir manchmal in den Psalmen finden, kommen uns vielleicht fremd vor. Wie kann man dem anderen den Tod wünschen? Aber das zeigt mir, es gibt kein Tabu. Wir dürfen alles vor Gott bringen, was wir auch empfinden. Und unsere Beziehung zu ihm, dass wir wirklich alles von ihm erwarten können, zeigt sich darin, dass wir wirklich auch alles vor ihn bringen können. Und gleichzeitig zeigt sich darin immer wieder auch, was wir Menschen im Verhältnis zu Gott sind. Im Alten Testament können wir diese Gebete oder das, wie die Menschen mit Gott gesprochen haben, an sich oft nachlesen. Dass es selbstverständlich zum Leben, zum Glauben dazugehört, mit Gott zu reden und zu ihm zu beten. Davon können wir uns inspirieren lassen, wir können davon lernen oder wir können uns auch Worte leihen, die wir im Alten Testament finden. Im Neuen Testament, das finde ich, ist etwas ein kleiner Unterschied zu vielen Aspekten im Gebet, vom Gebet im Alten Testament, lesen wir tatsächlich etwas über das Gebet. So wie wir das eben schon gelesen haben, da gingen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, lehre uns zu beten, erkläre uns, wie das funktioniert. Es ist mehr beschrieben, wie die Jünger und Jesus sich auf einen Weg machen und er ihnen beibringt, wie das funktioniert, das Leben als Christ. Und deswegen können auch wir da ziemlich viel von lernen, was wir dort finden. Wobei wir auch, wie gesagt, aus dem Alten Testament am Beispiel lernen können. Es ist zunächst einmal festzustellen, dass Jesus selber auch viel gebetet hat. In den Evangelien gibt es 45 Bibelstellen, wo davon berichtet wird, dass jemand betet. Davon beten 23 Mal die Jünger und 22 Mal Jesus. Also das Verhältnis, wie oft erzählt wird, dass Jesus betet, ist sehr hoch. Das Gebet ist Ausdrucksform des Glaubens und der Lebensform der Menschen. Das Gebet bestätigt die Erfahrung, dass die Menschen Gottes Nähe erfahren, erhoffen, erwarten und wie sie darauf reagieren, wie sie mit Gott auf Gott angewiesen sind. Die klassische Form des Gebetes, die wir im Neuen Testament finden, heißt prosoichomai, so heißt das griechische Wort dafür. Und das ist das Sprechen mit Gott, das Reden mit Gott. Aber wir haben es eben auch schon selber in dem Lied gesungen, vor der Predigt. Und auch in dem Psalm oder auch im Alten Testament finden wir das immer wieder. Gebet hat viel mehr Facetten, als dass wir einfach Worte an Gott richten. Wir haben eben gehört, was zu einer Beziehung dazugehört. Und es ist die Kommunikation, die wir auch als Grundlage immer wieder brauchen. Aber es sind auch viele andere Dinge, die Treue und also Dinge, in denen sich das ausdrückt und die trotzdem auch irgendwie zur Beziehung und zur Kommunikation gehört. So kann Gebet auch der Gesang, vor allem Lob und Anbetung, in Lob und Anbetung ausgedrückt werden. Bereits in der Bibel finden wir dazu die unterschiedlichsten Formen dieses Lobgesangs. Mit den Instrumenten, die in den Psalmen aufgezählt werden, in unterschiedlichsten Variationen oder auch in den anderen Büchern des Alten Testamentes, zeigen, dass es auch damals schon eine sehr große Vielfalt an musikalischen Instrumenten und vielleicht auch an Diskussionen und Streitigkeiten darüber gegeben hat, in welcher Form man Gott Loblieder singen darf. Es gehörte auch der Sprechgesang in der jüdischen Tradition dazu. Wer das schon mal gehört hat, wie ein jüdischer Rabbi aus der Tora vorliest, das ist fast ein Gesang. Eine weitere Form des Gebetes, die für uns etwas ungewöhnlicher ist, die aber auch in dem Lied gerade vorkam im Sinne von Flehen, ist das Rufen und Schreien, das Klagen, Weinen oder auch Jubeln. Es war eine Form des Gebets. In jedem Gebet als Ausdruck des Glaubens wirkt immer der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes, der uns allein schon befähigt dazu, dass wir überhaupt glauben können. Und dementsprechend ist er auch mit Ausdrucksform, wenn wir unseren Glauben in Worte fassen, geschieht es durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und zugleich schenkt der Heilige Geist aber auch eine andere Form des Gebetes, die Glossolalie oder auch Sprachengebet genannt. Auch dieses Gebet gibt es wieder in unterschiedlichen Formen. Es gibt Menschen, die beten in einer Sprache, die es auf der Welt an sich, also als eine weltliche, menschliche Sprache, gar nicht gibt. Oder es gibt die Fähigkeit, dass jemand in einer Sprache eines anderen Volkes reden kann, die er einfach selber gar nicht kennt. Ich meine jetzt, wenn ich jetzt irgendwie sage in Französisch, das wäre für uns ein bisschen zu nahe dran. Aber tatsächlich, dass andere Menschen diese Sprache sprechen, aber diese Person, die das dazu befähigt wird durch den Heiligen Geist, sie eigentlich nicht versteht und kann. Außerdem kann uns Gottes Geist durch Seufzen oder Stöhnen oder vielleicht auch durch Sprachlosigkeit vertreten, wo uns die Worte fehlen. Eine weitere Form des Gebetes, die uns als Freikirchler so ein bisschen abhanden gekommen ist, sind die rituellen Gesten und Handlungen. Im Alten Testament werden sie beschrieben durch die Opferriten, Das war eine Form von Gebet und Kommunikation mit Gott. Waschungen sowie auch Symbole und Gesten. Für uns am bekanntesten wahrscheinlich das Kreuzzeichen, das man in der katholischen Kirche sieht. Das ist eine Form von Gebet und sich mit Gott in Beziehung zu setzen, sich selbst bewusst zu machen, wer bin ich vor Gott. Oder es gibt auch die Formen, durch Tanz oder durch bestimmte körperliche Haltungen zu beten. Auf der letzten Gemeindefreizeit haben wir am Morgen die Möglichkeit immer gehabt, eine bestimmte Form oder verschiedene Formen von Körpergebet auch auszutesten und auszuprobieren. Im Abendmahl, da finden wir noch so ein Ritual, was in den Freikirchen sehr häufig gebraucht wird, wo wir auch eine Möglichkeit haben, das zum Gebet werden zu lassen. Dieses Ritual, diese Geste. Und es gibt die Stille, das Hören auf Gott. Die Jünger Jesu, genau wie die meisten von uns wahrscheinlich, hatten eine Ahnung davon, was Gebet ist und wie es funktioniert. Aber sie standen vermutlich vor der gleichen Frage, vor der wir auch immer wieder im Leben als Christ oder im Glaubensleben immer wieder stehen. Wie bete ich richtig? Muss ich vielleicht mehr beten? Das ist eine Frage, die uns oft so ein bisschen quält oder die viele ein bisschen quält. Ich weiß nicht ganz genau, wie es bei euch im Glaubensleben so aussieht, aber mit vielen Menschen, mit denen ich rede, denken, ich müsste eigentlich mehr beten. Wer sagt, dass ich das muss? Aber es ist die Frage, die uns beschäftigt und mit der wir immer wieder ringen. Wie wortintensiv muss ich beten oder darf ich beten? Muss ich Gott alles sagen, wenn er doch eigentlich schon eh alles weiß? Was bringt mein Gebet, wenn ich das Gefühl habe, dass es nicht erhört wird? Kann ich Gott tatsächlich zu etwas bewegen, wenn ich bete? Und bin ich ein guter Christ, wenn ich nicht gerne laut bete? Oder mit anderen zusammen, wenn ich lieber alleine bete? Diese Fragen beschäftigen einen oft oder die hat man oft einfach auch oder so Zweifel und Fragen daran, wie man selber sein Gebetsleben führt. Ist das so richtig? Denn das, was ich von den anderen Menschen mitkriege, ist ja schließlich das Gebet in der Gemeinde, wenn jemand laut betet. Das Gebet in einer Gebetsgemeinschaft. Was jeder von euch alleine zu Hause macht, weiß ich nicht, sehe ich nicht. Nur wenn ich mit euch darüber ins Gespräch komme und ehrlich gesagt tue ich das eher selten. Den Jüngern geht es wahrscheinlich genauso, deswegen fragen sie Jesus. Und wir haben es eben in der Textlesung gehört. Und Jesus antwortet darauf mit dem Vater unser. Und er gibt Hinweise darauf, dass wir tatsächlich erbitten sollen, was wir von Gott wollen, was wir uns von ihm wünschen, unsere Bedürfnisse in der Beziehung zu Gott auch Ausdruck zu verleihen. Im Matthäusevangelium, im Rahmen der Bergpredigt, stellt Jesus dem Vater unser noch andere Überlegungen voran, die ich uns jetzt noch einmal lesen möchte. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in die Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern, wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Es geht im Gebet um Gott und den Beter und um die Beziehung zu ihm. Wenn man im Alten Testament oder in der Bibel überhaupt wird auch sehr viel im Kollektiv, also in der Gemeinschaft gebetet, dann kann man sagen, es geht um Gott und die Beter, also um die Beziehung jeweils von den Menschen, die beten, in der Beziehung zu Gott. wie das Gebet dabei bei anderen Menschen anhören, die mit zuhören oder die daneben stehen oder die das vielleicht sehen, das ist nicht von Bedeutung. Wobei man schon immer gucken muss. Gut, ein anderes Thema, nein. Im Wesentlichen geht es um die Beziehung zwischen den Betern und Gott. Es ist keine Darstellung, kein Schauspiel, sondern Kommunikation in einer Beziehung. Und zwar in Beziehung zwischen Gott und Menschen. Das Gebet ist nicht wie jedes andere Gespräch, das ich führe. Mein Gegenüber ist im Verborgenen. So hieß das in dem Text, den wir gerade gehört haben. Er ist Gott. Er ist geheimnisvoll. Ich kann ihn erahnen, ich kann ihm begegnen und teilweise auch erkennen. Ich kann ihm vertrauen, denn er ist mein Vater. Er kennt mich durch und durch und weiß, was ich brauche. Er weiß, wie es mir geht, und deswegen kann ich ihm ganz offen begegnen, weil er eh schon alles weiß. Beten ist Ausdruck einer Beziehung tatsächlich mit Gefälle. Das ist etwas, was wir wahrscheinlich oft nicht ganz so gerne hören. Da ist auf der einen Seite aber tatsächlich Gott, der im Verborgenen ist und dem zugleich nichts verborgen bleibt. Er weiß alles. Er ist im Verborgenen und trotzdem sieht und weiß er alles. Und auf der anderen Seite sind wir, die mit einem Gegenüber sprechen, das sie nur bruchstückhaft erkennen und wahrnehmen können. Und sogar wir selbst sind in unserer Wahrnehmungsfähigkeit immer eingeschränkt. Wir sehen alles aus unserer Perspektive, aus unserer Wahrnehmung, auch unser direktes Umfeld und auch uns selber. Gott kennt sogar uns besser, als wir uns selber kennen. Auch wir sind in diesem Verborgenen, das wird deutlich dadurch, dass hier auch steht, der Vater, er betet zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und der Vater, der ins Verborgene hineinsieht, wird dir's vergelten. Also er schaut zu uns hinein in das Verborgene, selbst das Verborgene, was uns noch verborgen ist, über uns selber. Er kann sogar das tiefste Innere von uns sehen, was wir selber gar nicht kennen. Dieses Gefälle zwischen im Gebet, in dieser Beziehung zwischen Gott und uns, bringt uns erstmal eindeutig in eine unterlegene Position. Wir ersehen nicht alles, wir erkennen nicht alles, aber Gott hat den kompletten Durchblick. Aber Gott baut dieses Gefälle selber ab, indem er nach unten kommt und in eine dienende Funktion kommt, in der er sich nicht als Erhabener und Alleswissender über uns aufspielt, sondern indem er durch Jesus uns sagt, wir dürfen Vater zu ihm sagen. Er kennt jeden Winkel von uns, weil er sich für uns interessiert, weil er die Distanz abbauen möchte, die zwischen uns und Gott steht, indem er uns mit Liebe begegnet. So müssen wir uns im Gebet nicht vor Gott beugen und niederwerfen. Aber es gibt natürlich Situationen, wo das auch gut ist und auch etwas zum Ausdruck gibt, was Gott gegenüber auch würdig ist. Aber wir müssen uns nicht klein machen und schlecht machen und niedermachen, sondern wir dürfen vor Gott kommen tatsächlich mit den Dingen, die uns bewegen und beschäftigen, und dürfen sie ihm bringen. Wir dürfen unser Vater zu ihm sagen. Respekt und Achtung gehören in diese Beziehung, aber auch alles, was mich im kleinen, im verborgenen Leben umtreibt, wo ich selbst noch gar nicht genau weiß, wie das Leben funktioniert und wie es weitergeht. Ich kann mich vertrauensvoll mit meinen Fragen und Sorgen und Zweifeln und Bedürfnissen an Gott wenden. So ist das Gebet zum einen der Ausdruck meiner Beziehung zu Gott, der sich tatsächlich in einem Gespräch zeigt. Das ist die Art und Weise, in der wir primär kommunizieren oder direkt. Aber es gibt auch viele andere Formen zu kommunizieren, Beziehung auszudrücken. Das wird deutlich durch die Formulierung, die Paulus verwendet in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, nicht 16, betet ohne Unterlass. So sagt Paulus der Gemeinde in Thessaloniki. Er sagt ihnen, betet ohne Unterlass. Und damit kann nicht gemeint, dass sie ohne Punkt und Komma Worte an Gott richten sollen, ohne Luft zu holen oder ohne irgendwann einmal zu schlafen. Aber es soll eine Gebetshaltung sein, eine Lebensgestaltung, die deutlich macht oder in der uns bewusst ist, dass wir in Abhängigkeit zu Gott leben, dass wir in der Gegenwart Gottes leben. Gott ist da. Und Gott ist Gott und ich bin Mensch. Meine ganzen Sicherheiten, die ich mir aufbaue, liegen trotzdem letztendlich in der Hand Gottes. Er hat den Überblick. Er ist der, dem nichts verborgen ist. Und all mein Wissen und Können ist doch nur ein winziges Teil von einem Bruchteil von dem, was auf der Erde geschieht. Wirklich nur ein winziger Aspekt und Ausschnitt. So unterschiedlich wie wir alle heute Morgen hier also sind, so unterschiedlich wie jeder von uns Beziehung lebt, so unterschiedlich ist auch unsere Beziehung jeweils zu Gott. Jeder von uns hat eine ganz eigene Art, sich zu freuen, Dankbarkeit zu zeigen, ein Gespräch anzubauen, Frust abzubauen, ein Gespräch anzufangen, nicht anzubauen. Ja. Frust abzulassen oder auch Zuneigung zu zeigen, jemandem zu zeigen, dass man ihn mag. Und genau so hat jeder von uns auch eine unterschiedliche Art und Weise, das Gott zu zeigen und auch von Gott zu erleben, dass er uns wertschätzt, dass er uns liebt. Der eine findet seinen Zugang vielleicht in Liturgie, darin, dass er Worte findet, die immer wieder gesprochen werden und durch so einen Gleichklang und dadurch, dass Gott von außen in dieser Liturgie zu uns hineinspricht, findet man vielleicht Gott. Für einen anderen sind liturgische Gebete wie leere Worte. Das ist so. Und das ist nicht schlimm. Jeder von uns hat einen unterschiedlichen Zugang. Vielleicht findet ein Mensch Gott in der Einsamkeit und Stille. Und ein anderer in der Gemeinschaft mit Freunden oder in der Diskussion mit Andersdenkenden. Vielleicht ist Gott vor 5 Jahren mir in der Stille begegnet und heute hat er einen anderen Weg. Heute brauche ich mehr die Gesellschaft und die Gemeinschaft und das Miteinander mit anderen Christen. Die Vielfalt, in der wir Gott begegnen können und Gott uns begegnet, ich finde es fantastisch. Für jede Lebenssituation und für jeden Menschen hat Gott einen eigenen Weg, um in Kontakt mit uns zu treten und in Beziehung zu ihm zu sein und der Beziehung zu ihm, in der wir ihm Ausdruck verleihen können. Eine Schwierigkeit dabei ist nur, dass wir oft Wege benutzen, mit Gott in Beziehung zu treten, die gar nicht unsere Wege sind. Weil man die in unserer Kirche so macht oder weil wir das so gelernt haben, dass es so funktioniert. Und wir haben nicht festgestellt, dass es gar nicht unser Weg ist. Wir wünschen uns zwar immer, dass unser Gebetsleben intensiver wird, dass wir mehr beten können, aber merken irgendwie, ich schaffe das selber nicht. Aber vielleicht liegt es daran, dass es die falsche Art ist oder nicht die Art, in der wir gerade gut mit Gott reden können. Hier im Gottesdienst sind unsere Möglichkeiten einfach begrenzt. Da gibt es nur bestimmte Arten und Weisen, in denen wir Gott begegnen können, indem wir uns ihm nähern können. Heute ist die Möglichkeit auch noch gegeben, dass wir persönliches Gebet in Anspruch nehmen können. Wenn hier Menschen verteilt sind im Raum, zu denen wir gehen können und sagen, bete mal für mich. Das passiert sonst nicht ganz so regelmäßig. Das ist eine andere Form. Heute können wir auch noch in Lobpreisliedern Gott loben. Aber wenn Gott dir beispielsweise mehr in Mönchsgesängen begegnet, dann sind wir hier begrenzt in den Möglichkeiten. Aber was hindert es dich daran, heute Nachmittag oder vielleicht heute Abend oder wenn dieser Tag voll ist, irgendwann im Laufe der nächsten Woche, dir etwas anzuhören dazu? Vielleicht in einer CD über YouTube-Videos und diesen Weg zu suchen, wo Gott dir begegnet. Vielleicht drückst du deine Liebe durch Hilfsbereitschaft aus. Dann setz dich ein für Gott und für deine Mitmenschen und, das Entscheidende, nimm wahr, dass diese Zeit mit Gott genauso intensiv sein kann, wie für einen anderen vielleicht eine intensive, stille Zeit. Das ist auch Gebet und Begegnung zu Gott. Oder vielleicht ein Spaziergang, ein Gebetsspaziergang, in dem man vielleicht auch minutenlang nur die Natur genießt. Aber ganz ehrlich, wenn mein Mann genießt, was ich zum Beispiel an Essen gekocht habe oder irgendwie was anderes Schönes gemacht habe, dann ist das Ausdruck unserer Beziehung. Dann freut mich das. Als wenn ich merke, er trampelt über den, unsere Kinder trampeln über den frisch gewischten Treppenhausboden und hinterlassen überall ihre Spuren. Ja, sie wissen das noch nicht so, aber es ist Ausdruck der Beziehung und der Achtung dem gegenüber, was der andere getan hat. Ich möchte zum Abschluss noch zu einer Möglichkeit kommen, einer anderen Form der, des Gebetes. Ich möchte einladen und motivieren dazu. Und zwar zu der Zweierschaft, weil das nämlich eine Form ist, in der wir Verbindlichkeit etwas mehr lernen können. Sie kann zu einer Form des Gebetes werden für uns. Das ist wieder natürlich sehr verschieden und individuell, so wie Beziehungen halt sind. Unsere Beziehung zu Gott ist nämlich anders als die Beziehungen zu Menschen. Das habt ihr wahrscheinlich alle schon festgestellt. Ein großer Nachteil, wie ich es zumindest oft empfinde, ist, dass ich selber prüfen muss, wie es gerade bei mir läuft. Wie ist gerade meine Beziehung zu Gott? Bei einer ausgewogenen menschlichen Freundschaft ist es oft ein direkteres Geben und Nehmen, weil wir oft den gleichen Weg der Kommunikation haben. Bei Gott ist es einfach durch dieses, dass er Gott ist. Dass er im Verborgenen und ich hier auf der Erde stehe und ich sehe, was um mich rum ist, aber auch wieder nur durch meine Wahrnehmung, ist es nicht die gleiche Beziehung. Es ist unterschiedlich. In einer Beziehung mit Menschen merke ich, wenn da Streit ist, Unzufriedenheit oder ob es gerade richtig gut läuft. Wenn ich es mal nicht schaffe, mich bei meiner Freundin zu melden, dann ruft sie mich irgendwann an. Gott macht sich oft nicht ganz so deutlich bemerkbar, wie das bei Menschen ist. Und die Verantwortung liegt einfach auch bei uns. Was mache ich aus dieser Beziehung zu Gott? Gott bietet mir die ganze Zeit seine ausgestreckte Hand an. Aber ich muss im Alltag schauen, ob ich sie überhaupt sehe. Und wenn ich sie sehe, ob ich zugreife und dann auch, wie lange ich festhalte. Wir Menschen tendieren dazu zur Trägheit. Daher tut es uns immer wieder gut, wenn wir eine Hilfestellung bekommen, uns selbst zu kontrollieren oder auch aufzuraffen, neu zu motivieren und einen Perspektivwechsel zu bekommen. Und das geschieht oft nicht so gut, wenn wir das ganz allein in unserem Kopf ausmachen. Wenn wir aber jemanden als Gegenüber haben, mit dem wir vereinbaren, wir machen das miteinander, wir geben uns diesen Perspektivwechsel, wir sprechen miteinander darüber, wir fragen immer mal wieder nach, dann muss ich das nicht alles alleine machen und selber gucken, wann und wie und wo mache ich das. Im Buch Kohelet, im Predigerbuch, stehen etwas zu diesem Miteinander, wie das ist mit Menschen, was wir einander tun können, wie wir einander helfen können. Prediger 4, die Verse 9 bis 12. So ist's ja besser zu zweien als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt, dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich, wie kann ein Einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Eine Zweierschaft hat diese Funktion, sich gegenseitig auf dem Weg des Glaubens zu begleiten und auszutauschen. Sich in Krisen zu unterstützen und einander zu helfen und miteinander und auch füreinander zu beten. Dazu braucht man ein Gegenüber, eine Person, am besten des gleichen Geschlechts, die man anspricht, der man vertraut und abspricht, wie man die Zeit gemeinsam gestalten will. Wichtig ist, dass man vereinbart, dass das, was man miteinander bespricht, tatsächlich auch in dieser Beziehung bleibt. Ich hatte in meinem Studium eine Zweierschaft oder eine Gebetsgemeinschaft mit einer Freundin, wo wir uns intensiv getroffen haben. Da haben wir bei bestimmten Themen immer abgesprochen, das kannst du mit deinem Ehepartner verabreden. Aber es gab auch Dinge, die haben wir nur unter uns gelassen. Aber es ist wichtig, darüber zu sprechen, damit man wirklich auch vertrauen kann. Mir persönlich hat es geholfen, eine Person zu haben, der ich dringende Gebetsanliegen einfach mal schnell zusagen kann. Wo ich weiß, da kann ich einfach mal sagen, das da, und dann bete. Und sie hat es gemacht. Aber wir haben uns auch regelmäßig getroffen und einfach zusammengesessen und geredet. Intensiv über das, was uns gerade trifft, aber vor allem auch, wie geht es mir im Glauben? In einem ganz normalen Treffen mit dieser gleichen Freundin wirkt es trotzdem manchmal komisch, wenn man dann mit einem Mal so anfängt, ganz intensiv über den Glauben zu reden. Ich weiß nicht, warum das so ist und ich weiß nicht, ob es euch allen so geht, aber ich weiß, dass es vielen, dass man sich so ein bisschen gekünstelt oder irgendwie merkwürdig vorkommt. Aber wenn man das abspricht, dann ist es super. Dann weiß man ganz genau, in dieser Zeit sprechen wir auch darüber und das ist total normal. Es ist natürlich auch super, wenn es auch sonst normal ist, aber es geht einfach vielen Menschen so, dass sie bei dem Thema Glauben und wie geht es mir mit Gott Hemmungen haben. Und man sich so ein bisschen, da sind Hürden. Aber wenn man das abspricht, darum geht es heute, dann ist diese Hürde von Anfang an abgebaut. Und mir hat es auch geholfen, wenn wir bestimmte Dinge darüber gesprochen haben, was will ich denn gerne verändern? Und wenn ich wusste, sie fragt mich in 2 Wochen, ja, dann hat es mich tatsächlich auch motiviert, Dinge auch anzupacken, etwas zu verändern, loszugehen, Dinge in den Angriff zu nehmen. So eine Zweierschaft kann komplett unterschiedlich ablaufen und wir werden dazu später auch noch mal etwas hören. Man kann das sich bei einer Tasse Kaffee treffen oder auch in der Sauna beim Wohnungsrenovieren oder auch beim Wandern oder anderen Dingen. Wie einem das einfach gerade liegt oder was einem hilft, auch diese Hürde abzubauen, tatsächlich miteinander ins Gespräch zu kommen. Man kann gemeinsam die Bibel lesen oder bestimmte Themen besprechen, miteinander beten oder auch sagen, es ist tatsächlich nicht mein Ding, in der Gemeinschaft mit jemandem zu beten. Das fällt mir schwer. Und dann betet man füreinander und nimmt die Gebetsanliegen mit. Wer an so einer Zweierschaft Interesse hat, auch wenn ihr gleich noch mal etwas von Katrin und Heidi gehört habt, dann könnt ihr euch gerne melden und mich ansprechen, dass ich vielleicht ein paar Namen sammle oder so. Oder nächsten Mittwoch zum Gebetsabend kommen, dass wir einfach sagen, wir gucken mal, wie wir auch Leute zusammenbringen können. Weil das ist gar nicht so einfach, jemanden zu fragen. Aber wenn ich weiß, andere wünschen sich das auch und suchen das, dann könnt ihr da gerne auf uns zukommen und gucken, dass wir das so tatsächlich miteinander vermitteln. Wir werden das auf jeden Fall am Mittwoch am Anfang nochmal zum Thema machen, sodass dann da vielleicht auch die Hürde wieder geringer ist. Wer also Interesse hat, bitte denkt darüber nach oder überlegt euch selbst, wen ihr schon vor Augen habt und sprecht diese Person einfach an. Das ist am Anfang ein bisschen ungewöhnlich oder merkwürdig auch, aber es ist sehr befreiend, wenn die andere Person dann dazu sagt oder vielleicht sagt sie auch ab, das ist auch in Ordnung, dann guckt man, ob man jemand anderen findet. Unsere Beziehung zu Gott ist nicht selbstverständlich und wie jede andere Beziehung ist sie an manchen Stellen auch Arbeit. Aber es lohnt sich, diese Arbeit zu investieren, um gemeinsam mit Gott ins Verborgene zu schauen. Amen.